das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die gesamte AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Der Verdacht, dass die Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreift, habe sich bestätigt. Im Fokus der Behörde das ausgrenzende Volksverständnis. Die migranten- und muslimfeindliche Haltung der AfD werte ganze Bevölkerungsgruppen ab und verletze diese in ihrer Menschenwürde.
Die neue AfD-Fraktion. Steht Ihre Partei noch fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder ist sie schon zu weit nach rechts gerückt? Eine rechtsextremistische Prägung habe mittlerweile die gesamte Partei. Das habe sich zur Gewissheit verdichtet, so die Einschätzung des Verfassungsschutzes, der dem Bundesinnenministerium untersteht.
Die AfD vertritt einen ethnischen Volksbegriff, mit dem ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden. Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte werden als Deutsche zweiter Klasse behandelt. Das widerspricht klar der Menschenwürdegarantie des Artikel 1 des Grundgesetzes.
Die geschäftsführende Innenministerin betont, dass es keinerlei politischen Einfluss auf die Entscheidung gegeben habe. In der AfD sieht man das anders und spricht von öffentlicher Diskreditierung.
Wir müssen uns juristisch stellen, wir wollen uns natürlich juristisch stellen, das planen. Wir haben auch heute eine Unterlassung bereits an das Bundesamt versendet, werden auch am Montag weiter juristische Schritte einleiten, das ist ganz klar.
Grundlage für die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch seien fremdenfeindliche Äußerungen hochrangiger Parteivertreter und Kampagnen wie etwa dieses Computerspiel des mittlerweile aufgelösten Jugendverbands Junge Alternative, heißt es aus Sicherheitskreisen. Für AfD-Mitglieder, die verbeamtet sind, könnte die heutige Entscheidung Konsequenzen haben.
Wenn die AfD eine gesichert extremistische Organisation ist, kann jemand, der der AfD angehört, noch Lehrer sein für unsere Kinder oder als Polizistin in der bayerischen Polizei mitarbeiten. Das muss sorgfältig geprüft und überdacht werden.
Der voraussichtlich neue Innenminister von der CSU, Alexander Dobrindt, hält eine weitere Beobachtung der Partei für zwingend. Für die Rechte der Fraktion und der Abgeordneten im Bundestag hat die Hochstufung keine direkten Konsequenzen. Allerdings befeuert sie schon jetzt eine erneute Debatte über ein Parteiverbotsverfahren.
Wir fragen nach bei Claudia Kornmeier in unserem Hauptstadtstudio. Welche Auswirkungen hat die Neueinstufung der AfD auf den Parlamentsbetrieb?
Also im Bundestag steht die Besetzung der Ausschüsse an. Und dabei geht es auch darum, ob AfD-Kandidaten als Ausschussvorsitzende gewählt werden. In der vergangenen Legislaturperiode war das nicht der Fall. Zuletzt hatten sich einige Abgeordnete aus der Unionsfraktion dafür ausgesprochen, das dieses Mal anders zu handhaben und die AfD als größte Oppositionspartei wie jede andere Partei zu behandeln. Die Einstufung als rechtsextremistisch heute könnte dazu führen, dass da nun noch einmal ein Umdenken einsetzt.
Nun wurde dieses Gutachten ja seit Monaten erwartet. Warum kommt es erst jetzt?
Durch die vorgezogene Neuwahl hat sich da der Zeitplan verändert. Denn je näher die Einstufung einer Partei als extremistisch an einen Wahltermin heranrückt, desto eher ist eine Verletzung der Chancengleichheit dieser Partei zu befürchten. Deshalb hat man das nicht mehr vor der Bundestagswahl gemacht, um da kein rechtliches Risiko einzugehen. Heute kann man aber auch umgekehrt fragen, warum jetzt schon? Warum nicht die wenigen Tage bis zum Regierungswechsel abwarten und das den neuen Innenminister entscheiden lassen? Die Argumentation aus dem Innenministerium dazu heute, das Gutachten des Verfassungsschutzes, das liege dem Ministerium seit Montag vor. Und um da dem Eindruck entgegenzuwirken, man nehme darauf jetzt noch irgendwie politisch Einfluss, ändere vielleicht noch etwas, habe man sich entschieden, die Hochstufung direkt zu kommunizieren.
Danke, Claudia Kornmeier. Und damit zu unserem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam in Karlsruhe. Ist denn nun ein Verbotsverfahren wahrscheinlicher geworden?
Also das befeuert jetzt die Diskussion, ja, aber ein Verbotsverfahren ist nochmal eine andere Baustelle, schon vom Ablauf her. Da Dafür müssten nämlich Bundestag, Bundesrat oder die Bundesregierung einen eigenen Verbotsantrag stellen, und zwar beim Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe. Und das würde dann über ein Parteiverbot entscheiden. Bislang gab es für so einen Antrag keine Mehrheiten, auch mit dem Argument, man müsse die AfD politisch bekämpfen, nicht juristisch. Sollte sich diese Einstellung nun ändern, dann allerdings könnte die Entscheidung von heute möglicherweise neues Material für so einen Verbotsantrag liefern. Denn die Basis für die neue Einstufung ist ja ein langes Gutachten mit einer Materialsammlung. Und die könnte man womöglich, zumindest in Teilen, für die Begründung eines Verbotsantrags in Karlsruhe nutzen. Der Knackpunkt für einen Erfolg ist ja gerade, wie gut man den Antrag begründet, um die hohen rechtlichen Hürden zu nehmen. Eins ist aber auch klar, eine gewisse Unsicherheit, ob ein Verbotsverfahren am Ende Erfolg haben würde, die wird es immer geben.
Wir haben es gerade im Beitrag gehört, die AfD wehrt sich schon juristisch mit einer Unterlassungserklärung. Wie geht das jetzt weiter?
Also die AfD hat sich ja auch schon gegen die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall vor den Verwaltungsgerichten durch mehrere Instanzen gewehrt, bislang ohne Erfolg. Und es ist auch jetzt zu erwarten, dass über die neue Einstufung womöglich über Jahre vor den Verwaltungsgerichten gestritten wird. Das ist aber auch ein ganz normaler Ablauf, dass die Einstufung einer staatlichen Behörde nicht das letzte Wort ist, sondern die Gerichte anschließend überprüfen, ob das alles korrekt war.
Danke, Frank Bräutigam nach Karlsruhe. Und zur Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz bringt das Erste heute auch einen Brennpunkt direkt nach dieser Tagesschau. Im Zollstreit zwischen den USA und der EU ist es zuletzt etwas ruhiger geworden. US-Präsident Trump hat die Extraaufschläge auf europäische Waren teilweise ausgesetzt. Bis Juli bleibt Zeit zum Verhandeln. Jetzt kommt aus Brüssel ein neuer Vorschlag. EU-Staaten könnten zusätzliche US-Produkte in Milliardenhöhe kaufen, um das Handelsdefizit der USA gegenüber der Europäischen Union auszugleichen.
Nein, einen Deal hat die EU den USA noch nicht anzubieten, um den Zollkonflikt zu entschärfen. EU-Handelskommissar Šefčovič hatte in einem Interview aber einen Weg aufgezeichnet und ein Handelsangebot in Höhe von 50 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Klarstellung der Kommission folgt am Mittag. Die EU hat noch kein offizielles Angebot unterbreitet. Aber Präsident Trump benutzt falsche Zahlen, wenn er vom Handelsdefizit spricht. Wenn man Dienstleistungen mit einbezieht, hat die EU nur noch einen Handelsüberschuss von rund 50 Milliarden. Die EU schlägt vor, den Handel mit Waren und den mit Dienstleistungen zusammen zu berechnen. Darunter würden dann auch Amazon, Apple oder Facebook fallen. Und da exportieren die USA deutlich mehr nach Europa als umgekehrt. Ob sich Trump auf diese neue Berechnung der Defizite einlässt, ist unklar.
Ich glaube aber gerade, dass es eine gute Gelegenheit gibt, dass Trump jetzt eher dazu bereit ist, einzulenken und mit uns zu verhandeln, weil einfach der ökonomische Druck in den USA so hoch ist, weil die Börsenwerte nach unten gegangen sind, weil viele Unternehmen und auch viele Anhänger von Trump sich beschwert haben.
Sollte Trump tatsächlich bereit sein, ein Handelsdefizit von nur noch 50 Milliarden Euro zu akzeptieren, statt bisher mehrerer 100 Milliarden, könnte die EU das leichter ausgleichen. Sie könnte mehr Flüssiggas in den USA kaufen oder mehr Agrarprodukte, vor allem Sojabohnen. Die Kommission versucht mit ihrem Vorschlag auf jeden Fall, die Verhandlungen während der 90-tägigen Zollpause neu zu beleben.
Ja, nicht nur die internationale Handelspolitik will Trump neu gestalten, auch in seinem engsten Machtzirkel gibt es Veränderungen. Der US-Präsident hat seinen nationalen Sicherheitsberater Mark Walls hier links im Bild entlassen. Er soll seinen Posten im Weißen Haus räumen und stattdessen UN-Botschafter werden. Walls stand zuletzt wegen der Gruppenchat-Affäre zu Militäroperationen in der Kritik. Die Funktion als nationaler Sicherheitsberater übernimmt fürs Erste Außenminister Rubio.
Am Mittwoch sitzt Mike Walls noch mit am Kabinettstisch. Es sei eine Ehre, in Trumps Regierung zu dienen, sagt er. Doch einen Tag später ist Walls den Posten des nationalen Sicherheitsberaters los. Eine Begründung gibt es nicht. Stattdessen verkündet Trump schriftlich: Ich freue mich, Mike Walls als neuen Botschafter bei den Vereinten Nationen zu nominieren. Ein deutlich weniger einflussreicher Posten. Doch Vizepräsident Vance will von einer Degradierung nichts wissen. Donald Trump hat viele Leute gefeuert. Er gibt ihnen keine guten Jobs danach. Er denkt, dass Walls in der neuen Funktion besser dienen kann, und ich stimme dem zu. Hinter dem Regierungsumbau stecken könnte die Affäre um einen Gruppenchat. Auf der Plattform Signal hatte Walz diesen eingerichtet und aus Versehen einen Journalisten hinzugefügt. Es war jedoch Verteidigungsminister Hegseth, der dort dann sensible Militärinformationen teilte. Pete Hegseth ist der unqualifizierteste Verteidigungsminister aller Zeiten. Er muss gehen. Und wenn nicht, sollte Trump ihn feuern. Außenminister Marco Rubio soll nun zusätzlich den Posten des nationalen Sicherheitsberaters mit übernehmen. Zumindest vorerst. Walz und Hegseth haben beide Fehler gemacht, als sie sensible Militärinformationen auf einer nicht offiziellen Plattform diskutierten. Der Unterschied: Walz ist ein eher traditioneller Republikaner, kritisch gegenüber Russland und muss jetzt gehen. Hegseth hingegen gehört zu Trumps loyalstem Lager. Und das scheint ihn zu schützen.
TikTok muss in der EU eine Strafe von 530 Millionen Euro zahlen. Die Videoplattform soll Nutzerdaten nach China weitergeleitet haben, wo ihr Mutterkonzern sitzt. Damit habe TikTok gegen europäische Regeln verstoßen, so die zuständige irische Datenschutzkommission. Es habe die Möglichkeit bestanden, dass chinesische Behörden auf die Daten zugreifen. TikTok bestreitet die Vorwürfe und kündigte an, die Strafe anzufechten. In Stuttgart ist am frühen Abend ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Die Hintergründe sind noch unklar. Laut der Polizei wird in alle Richtungen ermittelt. Der Fahrer wurde festgenommen. Der Vorfall ereignete sich an einer Stadtbahnhaltestelle in der Innenstadt. Der Geländewagen ist laut Polizei beim Abbiegen in die Gruppe gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Seit vielen Jahren schaut sich die Organisation Reporter ohne Grenzen an, wie es weltweit um die Pressefreiheit steht. Können Journalisten frei berichten oder ist ihre Unabhängigkeit bedroht? In diesem Jahr heißt es, die Lage sei auf einem historischen Tiefstand. Gründe seien etwa autokratische Regierungen oder auch wirtschaftlicher Druck. Gut sei die Lage noch in Norwegen, Estland und den Niederlanden. Die Länder führen das weltweite Ranking an. Deutschland verschlechtert sich leicht um einen Platz. Schlusslichter sind China, Nordkorea und Eritrea. In diesem Wohnhaus in Berlin-Tempelhof wurde genau heute vor 80 Jahren die Kapitulation Berlins im Zweiten Weltkrieg unterzeichnet und das Ende der Kampfhandlungen besiegelt. Wo damals das Hauptquartier der Roten Armee war, ist heute mit Kranzniederlegungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert worden. Zusätzlich gibt es in Berlin eine Gedenkwoche mit umfangreichem Kulturprogramm. Sein Blick auf die Welt ist facettenreich, sein Lebenswerk dementsprechend vielseitig. Es reicht von Gemälden und Fotografien bis hin zu Skulpturen und Glasarbeiten. Gerhard Richter gilt als einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart. Seine Werke erzielen am internationalen Kunstmarkt Rekordpreise. Bis ins hohe Alter experimentiert er mit verschiedenen Techniken. Eine Ausstellung in München zeigt nun neue Zeichnungen des Ausnahmekünstlers.
Gerhard Richter tut auch mit über 90 Jahren, was er immer getan hat. Das, worauf er Lust hat. Schon vor Jahren hat er entschieden, er möchte nicht mehr malen. Also lässt Richter Farbe auf Papier fallen und zeichnet nur noch.
Richter arbeitet mit dem Zufall. Das gab es bei seinen Tuscheblättern schon immer, dass er Tusche hat auf das Blatt fallen lassen. Hier korrigiert er aber den Zufall, indem er tatsächlich, ich würde fast sagen, Architekturen baut. Wenn man sieht, dass er mit Bleistift arbeitet, dass er Schraffuren macht, dass er das auskleidet.
Eine große Motivation in Richters langer Karriere, mit Trotz gegen aktuelle Kunsttrends arbeiten, Konzepte schaffen, wo andere Widersprüche sehen. Auch jetzt in der Münchner Pinakothek der Moderne, wo er mitten zwischen 81 Zeichnungen ein sogenanntes Strip-Bild platziert hat.
Natürlich ist es etwas amüsant, weil er mich gefragt hat, Hering könnte sich vorstellen, dass sie in München ein Strip-Bild zeigen. Ich würde es nur für München fertigen.
Für seine Strips zerlegt Richter seine abstrakte Malerei in Farbpigmente und sortiert sie mit dem Computer scheinbar zufällig neu. Auch wenn Gerhard Richter nicht mehr malen möchte, mit Werken wie diesem fordert er noch immer die Fantasie der Betrachter heraus. In München noch bis zum 8. Juni.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 3. Mai.
Am Wochenende verlagert sich eine Luftmassengrenze südwärts, von Norden strömt deutlich kühlere Luft ein. In der Nacht sind im Osten noch Schauer und Gewitter möglich, später im Südwesten stellenweise Schauer. Am Tag an den Küsten einzelne Schauer. Im Laufe des Tages breiten sich Schauer und Gewitter aus dem Südwesten über den Süden aus. In der Mitte am Nachmittag teilweise gewittrige Regenfälle. Unwetter sind möglich. In der Nacht 16 bis 4 Grad, am Tag 14 Grad an der Nordsee, 27 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Sonntag im Süden noch verbreitet Regen und lokal Gewitter, in der Mitte trocken, im Norden einzelne Schauer. Am Montag regnet es im Südosten, gebietsweise sonst trocken, bis 18 Grad. Am Dienstag an den Alpen noch Regen, im Laufe des Tages vom Norden bis in die Mitte einzelne Schauer.
Um 21.55 Uhr interviewt Jessie Wellmer in den Tagesthemen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Beatrix von Storch, zur Einstufung der Partei als rechtsextremistisch.